drei und wollen uns widmen dem FRAG Discussion Paper Connectivity. Das ist eine derzeit laufende Konsultation. Das Thema wird vorgestellt durch Christina Schwedler und freundlich unterstützt von Jens Berger in prominenter Funktion.
Prominenter Funktion, ja, das ist mal schön, sowas zu hören. Aber ich fange mal an, Christina, wenn ich Quatsch erzähle und du sagst, du weißt, wenn du kannst. Vielleicht muss ich dir mal nutzen, ja, dass du nicht so gut sprechen kannst, aber nein. Ich fange mal an, warum stelle ich das jetzt vor? Ich habe bei EFRAG in meiner Rolle auch das sogenannte Connectivity geleitet, was ein doch, ich glaube, es kommt auch gleich nochmal über 20 Frauen und Mann starkes Gremium war, das sozusagen mal den Blick Connectivity aus der Praxis mit reinbringen sollte. Vielleicht ist drauf, vielleicht können wir dann auch mal auf die nächste Folie springen. Es sollte ein Beratungsgremium für das FRTech und für das FRB sein, die Schirmherren waren dieses Verfahrens. Natürlich wird auch der, weil es eben um Connectivity geht, das ist ja komisch, wenn dann der SRB und das SRTech nicht mit involviert gewesen wären, aber federführend war die Financial Reporting Pillar. Ende letzten Jahres ist dann dieses Diskussionspapier veröffentlicht worden, zusammen mit einem Supplemental Document, also einem ergänzenden Dokument mit Beispielen, also hier Connectivity in Action sozusagen, wo man dann Beispiele ausgewählt hat. Ich glaube auch, da man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, was der eine für toll hält, findet der andere für nicht so toll. Dann weiß man oft auch nicht so ganz den Hintergrund, warum etwas so ist, obwohl die Frage schon Mühe gegeben hat, auch mal mit den Unternehmen zu sprechen, sagen, warum habt ihr das genau so gemacht, nicht anders? Manche haben auch geantwortet und auch im Rahmen der Diskussion, es sollte mehr Beispiele werden, aber durch die Kontroverse der Diskussion, was gut und was schlecht ist, hat man beim Paar auch gesagt, komm, das nimmt man mal vorsichtshalber raus. Das soll auch keinen Standard setzen und ne, mag auch bei den anderen noch komplett anders wirken. Vielleicht was man sagen muss bei diesem Papier, deswegen ist der Next Steps to discussed so wichtig. Das ist jetzt nicht wie so ein IASB-Diskussionspapier, da gibt es ein Diskussionspapier, dann gibt es einen Standardentwurf, dann gibt es ein finales Dokument und das muss dann endorsiert werden, sondern hier ist eigentlich der Stopppunkt das Feedback-Statement. Also es wird jetzt bis Mitte des Jahres um Feedback gebeten und dann wird man sagen, vielen Dank, wir schreiben das jetzt mal alles zusammen und sagen, alle finden Connectivity toll, aber in durchaus unterschiedliche Ausprägungen, das ist so meine Erwartungshaltung. Aber es ist wichtig, dass irgendjemand was tut in dem Bereich. Das wird auch die Message sein, aber vielleicht nicht heute. Und deswegen ist eine Forderung ja auch in dem Papier drin, da werden wir auch sicherlich darauf eingehen, die sozusagen den Arbeitsauftrag in Richtung IFRS Foundation schieben, weil ja aktuell EFRAG nur für Sustainability Standard Setting Auftrag hat, für Financial Reporting eben nicht. Deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen, liebe EFRAG, arbeite daran weiter, weil fehlt sozusagen die Financial Reporting Pillar an der Stelle. Also das ist nochmal ganz wichtig, weil in vielen Diskussionen kommt dann jetzt auf Standard raus und das ist hier vollkommen offen noch. Deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, da ist noch gar nichts entschieden und wer es auch am Ende durchführt. Dass natürlicherweise die IFRS Foundation mit ihren beiden Boards daran arbeiten könnte. Das ist klar, ob das jetzt aktuell angesichts der durchaus politisch brisanten Situation auch mit den Amerikanern und anderen Stakeholdern vielleicht jetzt nicht heute passiert wird, weiß man nicht. Wobei auch da man ja immer mal ein bisschen guckt, müssen die nicht eigentlich immer alle schon irgendwie connected denken. Aber wie gesagt, manchmal gibt es auch politische Gegebenheiten, die vielleicht dagegen sprechen. Also vor allem, wenn dann der Vorwurf im Raum steht, ich glaube, das hat man jetzt mal ein bisschen ausgerufen, dass ideologisches Gedankengut in die Finanzberichterstattung importiert wird und nicht mehr nur dem Schutz der Investoren dient. Vielleicht springen wir mal auf die nächste Folie. Ich glaube, ein Hauptjob, den das Papier macht, und ich glaube, wir hatten, Christina, wir hatten es ja vorher auch in der Pause, und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte man auch die Struktur sich noch mal ein bisschen schöner zurechtlegen können, aber das ist halt eben des Produktes seines Landes. Dann muss man eins feststellen, alle haben schon mal Konnektivität nachgedacht. Ja, also wir sowieso mit unserem Lagebericht, da ist ja Connectivity quasi schon DNA-mäßig verdrahtet. Aber alle denken anders drüber nach. Und ich glaube, dass, also alle verstehen unter Konnektivität etwas anderes. Ich glaube, bei Konnektivität muss man sagen, gibt es unterschiedlich, ob das jetzt so Zwiebel ist oder wie so, ne, so Schalen eines Moleküls, wo die Elektronen surren. Aber es gibt unterschiedliche Stufen. Ja, die erste Stufe ist ja der Querverweis. Ja, Stufe ist, wenn ich auf Seite 17 eine Annahme treffe, die gleiche wie auf Seite 18 wäre, dann wenn sie auch wirklich gleich wären. Das sind, glaube ich, so die Sachen, wo man sich relativ schnell darauf einigen kann. Und dann kommt man aber sehr schnell, und ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied zu Integrated Reporting. Ich glaube, Integrated Reporting, je nach, das ist dann die nächste Stufe. Connectivity, Elemente, die noch getrennt sind. Connectivity, Integrated Reporting ist ja, ich habe ein in sich geschlossenes Berichtswerk, wo dann auch das Integrated Thinking auch angesprochen wird, nochmal deutlich stärker. Also eben nicht nur im Reporting, sondern auch im Thinking und Managing. Ich glaube, das ist dann sozusagen die andere Ausbaustufe. Das Connectivity Paper arbeitet unter der Annahme, ich habe unterschiedliche Berichtsformate, die teilweise unterschiedlich geprüft werden, teilweise unterschiedliche Adressaten hat. Man hat das versucht, so ein bisschen zu strukturieren, was gibt es für Connectivity, also für verbundene Informationen, ja, was sind die Attribute? Ich zum Beispiel hätte persönlich es lieber gehabt, wenn der linke Balken rechts gestanden wäre, aber das ist dann jetzt auch ein bisschen Geschmacksfrage. Erstmal gibt es also, ich muss erstmal Erklärung zu meinen vermittelten Informationen bringen, das ist dieses Storytelling, ja, das heißt also, ich versuche Informationen so ineinander zu integrieren, dass wenn ich den Bericht lese, ist jetzt auch eine hehre Annahme, dass da einer sitzen von Seite 1 anfängt und dann mal so sich durch den Bericht durcharbeiten. Dabei Seite 700 sagt, nichts mache ich, kaufen, verkaufen, halten. natürlich eine gewisse Geschichte dahinter zu erzählen, dass die Informationen zueinander sprechen und auch in der Weise, dass wenn ich mich dann da durcharbeite, mich auch irgendwie wieder wohlfühle damit. Das ist auch wichtig. Dann die Kohärenz, also dass die Informationen sich auch ergänzen sollen. Also eben nicht nur Konsistenz sein sollen, sondern auch ergänzen sollen. Da kommt man relativ schnell in den Bereich Anticipated Financial Effects bei Kohärenz. Und da natürlich Konsistenz der Datenannahmen und der Bewertungen auch erklären, warum aber was nicht zueinander passt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Und da wird es dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube, zu sagen, was zusammenpasst, aber so Nullmeldungen machen oder sagen, das eine passt übrigens nicht zum anderen, da tun sich auch alle immer ein bisschen schwer damit. Und dann und das ist hier das Hauptprodukt, das war auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir gucken erstmal primär auf SRS, weil wir sind hier in Europa oder in der EU, so soll ich vielleicht nicht selber sagen, in der EU. Das nehmen wir jetzt mal als Ankerpunkt. Das Gleiche gilt aber grundsätzlich auch für ISSB-Standards oder auch alle anderen Nachhaltigkeitsberichterstattungswerke. Ja, und dann, das ist, glaube ich, dann tatsächlich, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, dieses ganze Intertemporale, also über die Berichtsperiode hinweg Verknüpfungen herzustellen, sodass auch Trends besser sichtbar werden. Jetzt könnte man sagen, das soll ja eigentlich der Analyst machen, ja, die Trends aufdecken und da einwerten. Aber diese Plattformen bieten, dass man auch die Information, gerade wenn etwas heute in der Nachhaltigkeitsberichterstattung steht, vielleicht in 3 Jahren. Ja, wir haben ja damals gesagt, das ist unser IRO und dieser IRO, der hat jetzt hier hinten zu einer erhöhten Umsatz oder im schlechtesten Falle zu einer zusätzlichen Rückstellung geführt. Das ist, glaube ich, auch, was man unter Konnektivität hier in dem Papier versteht. Und dann gibt es alle möglichen, nennt es mal das Toolkit, diese hellblauen Seiten, Cross-Referencing, Überleitungsrechnungen. Auch mal sagen, wenn es zum Beispiel etwas gibt, und das ist auch mal ein echter Streitpunkt, ist die Diskussion, da draußen wird erwartet, dass das bei mir wesentlich ist, ist es aber nicht. Und wir sagen immer, wenn was nicht so steht, dann wird es wohl nicht wesentlich sein. Und da gibt es aber auch andere, die sagen, ihr müsst uns dann sagen, weil wir es erwartet haben, dass es wesentlich ist, müsst ihr uns sagen, dass es nicht wesentlich ist. Also man so eine Beweislastumkehr sozusagen. Da gibt es auch unterschiedlich, da will ich gar nicht tiefer einsteigen. Das hat man jetzt auch bei den ISB-Beispielen zu Uncertainties, war das gleiche Diskussion, wann muss ich qualitativ erläutern, dass etwas nicht wesentlich ist, weil das den Leser interessiert. Muss man also auch überlegen, wie weit das senkt. Macht es natürlich unendlich schwierig, festzustellen, ich habe jetzt hier ein Unternehmen, hat eine Wesentlichkeitsschwelle von X, 1000 Datenpunkte, berichte nur 500 Datenpunkte, die anderen 500 nicht berichteten, daraufhin zu analysieren, ob ich sagen müsste, diese 30 von diesen 500, die müsste ich, da müsste ich sagen, dass die für mich nicht wesentlich sind, weil das den Leser verwirrt. Das ist eine schwierige Sache, auch aus prüferischer Sicht, also von daher nicht so ganz einfach. Also es ist jeden, der sagt, pass auf, ich wollte nur sagen, das ist nicht wesentlich. Aber schon allein die Diskussion, jetzt kann man sehr feinsinnig werden, dass ich mich genötigt fühle, zu sagen, dass etwas nicht wesentlich ist, könnte darauf hindeuten, dass es vielleicht doch wesentlich ist. Also, das muss man immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil so die Forderung ist zu sagen, so Negativmeldungen machen ist immer schnell gemacht, aber manchmal ist das gar nicht so trivial. So, ja, immer zu. Ja.
Was wir eben auch gesehen haben in bestimmten Berichten, dass es solche Erklärungen gab, was wiederum diese Rückschlüsse zur Folge hat, dass es ja wohl irgendwelche Stakeholder-Konzerns gegeben hat, muss, weil ansonsten würde ich die Rechtfertigung nicht reinschreiben. Genau. Das ist uns auch aufgefallen, wie geht man dann da bloßweise.
Frage ist, was heißt frühzeitig? Wir gucken uns natürlich schon an, warum ihr in eurem Abschluss nicht euch genügend gefühlt habt, was zu sagen. Weil zum Beispiel euer Stakeholder-Feedback nicht konkludent war oder aber bestimmte Stakeholder doch klar gefordert hätten, dass das doch für euch gewesen, dass die Erwartungshaltung kreiert wurde. Und das ist immer das Problem. Ihr bedient ja dann nur für eine wahrscheinlich bestimmte Stakeholder-Gruppe eine bestimmte Erwartungshaltung, die hatten, wo ihr sagt, wir wollen den Vorschub leisten, indem wir sagen, nein, das war uns nicht wesentlich. Das hat unsere DMA jetzt im Nachhaltigkeitsbereich so ergeben. Also wir würden es euch auch nicht verbieten, aber es ist halt unschön, auf solche Sachen auf Vollständigkeit sich komplett anzugucken. Macht zumindest wenig Spaß. Weil wie gesagt, wenn du bei 1000 Datenpunkten 500 wegfilterst und ich sage, das Postulat ist, es manchmal mag sein, dass ich diese qualitative Nullmeldung machen muss, dann muss ich das ja eigentlich für jeden Datenpunkt grundsätzlich mal durchtouren, ob ihr das hättet machen müssen. Dazu muss ich eure DMA ansehen, jetzt beim Nachhaltigkeitsbereich. Bei Finanzberichterstattung wird es noch ein bisschen schwieriger, weil da muss ich ja mir dann theoretisch alles ansagen, hätten die sagen müssen, dass daran Interesse, dass das nicht wesentlich ist, obwohl ein gewisses Interesse daran bestanden hätte. Deswegen musst du wissen, was dein User ist. Genau. Weil wie gesagt, wir sind doch, und deswegen, ich sag's nochmal wieder, hier sind wir ja noch im Bereich des Theoretischen. Ja, also das ist hier alles ja kein Standard oder ähnliches, sondern das sind Konzepte, die erörtert werden und Konzepte umgesetzt werden können. Dann sollte sich ein Standardsetter herablassen, dieses Thema für sich auf die Arbeitsagenda zu nehmen, daraus einen Standard zu machen. Gehen wir vielleicht mal auf die nächste Seite. Das ist schon wieder meine Präsentation eine andere. Und sag doch, das ist doch wichtig. So, jetzt diese Beispiele. Ich hatte ja schon mal vorhin gesagt, wir haben uns viele Beispiele angesehen, aber gar nicht so viele genommen. Das lag auch ein Stück daran, dass wirklich in dieser Diskussion im Scientific Advisory Panel durchaus kontrovers diskutiert wurde, was ein Good Practice, ich bin immer vorsichtig mit Best Practice, aber eine Good Practice ist oder Good Example. Wo dann einige schon durchaus kritisch angestellt haben, ob das wirklich so gut ist oder ob es nur auf dem Papier so gut aussieht, ja. Teilweise, wie gesagt, sind die dann nochmal auf die Unternehmen herangetreten, haben nochmal gefragt, warum eigentlich habt ihr es genau so gemacht, nicht anders? Das war ganz erkenntnisreich, aber das hat auch dazu geführt, dass wir, glaube ich, von 25 oder 28 Beispielen, also auf 17 reduziert haben von 15 Unternehmen, die auch alle Bereiche ab abdeckt, also natürlich größtenteils ESRS, weil das der Schwerpunkt war. Eben auch ein Beispiel aus alter NFRD, auch ein Beispiel ISSB und TCFD. Wir haben eine große Mitarbeiterbreite gehabt. Was natürlich ein bisschen schade war, ist, dass eigentlich diese Illustration jetzt ein Stück weit obsolet sind, wenn wir einen neuen Satz ISRS bekommen werden, die dann auch vielleicht andere Formulierungen oder Beispiele dann etwas besser vorheben würden. Das ist dann vielleicht auch nochmal einen Auftrag für dieses Jahr zu sagen, guckt euch bitte nochmal neue Beispiele dann an, wenn Z1 kommt, also das ist dann wahrscheinlich erst fürs nächste Jahr, wenn überhaupt, um nochmal zu sehen, gibt es da bessere Erkenntnisse sozusagen. Aber das ist vielleicht auch ein Ausfluss dieses neuen Arbeitsauftrages, sobald das Produkt jetzt erstmal abgeliefert wurde in Form des Feedback-Statements. Und dann werden sich die Karten neu gelegt. Das ist ja auch eine Frage des Arbeitsplatzes, eine Ressourcenzuteilung bei Ihnen. Genau. Also wir haben auch eine große Branchenbreite, auch diese, was dargestellt wird. Consistency ist natürlich, sagen wir mal, Consistency und Coherence, das sind die bisschen einfacheren Dinge. Deswegen sind auch viele Beispiele drin. Also Konsistenz, das kann man teilweise ganz schön dann zeigen, je nachdem, wie schön formuliert wurde. Kohärenz dann auch, indem sozusagen Beziehungen zu unterschiedlichen Berichtsteilen hergestellt wurden und auch Erläuterungen, so Brücken gebaut wurden dahinter. Also das kann man sich ganz gut lesen. Da muss man sich, glaube ich, auch mal seine eigene Meinung zu bilden, ob das jetzt immer so gute Beispiele sind. Aber das war so ein bisschen der Konsens, der sich da in der Gruppe herausgebildet hat, den dann auch Tech und FAB geteilt haben. Aber auf der nächsten Seite, deswegen jetzt kommen die Broad Key Messages. Wichtig ist, glaube ich, Connectivity ist unabhängig davon, was der Berichtsrahmen ist. Also das kann Local Gap zu ESRS sein, das kann Local Gap zu ISSB sein, das kann IFS zu ESRS sein. Connectivity ist ein Konzept, das über alle Berichtsrahmen hinweg Gültigkeit haben sollte. In unserem europäischen Kontext ist immer wichtig, wir haben viele Berichte, die irgendwo sich im Finanzbericht wiederfinden oder im Geschäftsbericht. Ja, genauer zu sagen, Geschäftsbericht. Da wird das natürlich noch umso wichtiger. In anderen Ländern ist das vielleicht nicht so ausgeprägt, was man immer sagen muss. Viele dieser Überlegungen, und da muss man sagen, können wir uns jetzt auf die Schulter klopfen oder wir könnten natürlich sich auf den Standpunkt stellen, wir machen mehr als notwendig. Aber durch DS20 haben wir natürlich gerade in der Lageberichterstattung schon vielleicht mehr als andere, ja, wo man diese ganzen Konzepte schon mal bewusst gelebt hat. Mhm. Thomas, bewusst hast du sie alle gelebt. Ja. Dass diese Konzepte eigentlich bei uns schon sehr, sehr stark zum Tragen gekommen sind, in der Lageberichterstattung zumindest. Aber klar, wir haben auch noch andere Berichte, ja, die vielleicht zumindest in zeitlicher Nähe zum Geschäftsbericht veröffentlicht werden, wo man auch vielleicht noch stärker Connections herstellen kann. Das ist, Konnektivität ist in den IFS-Standards bislang gar nicht so angelegt worden. Das war mal der erste Versuch mit dem Practice Statement, das zum Management Commentary, aber das ist ja eigentlich auch erst rangeflanscht worden. Also als sie gestartet sind, da war dieses Konnektivitätsthema noch nicht so präsent und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben ja jetzt immer die Diskussion Prioritäten setzen. Als diese Diskussion, dieser Arbeitsauftrag zu Connectivity kam, waren wir, glaube ich, in 2021. Und da war die Welt vielleicht noch ein bisschen eine andere, als wir sie jetzt gerade haben und auch die Prioritäten vielleicht andere. Das ist immer so der Fluch von diesen antizipierenden Arbeitsplänen. Ich sage heute, was in den nächsten 5 Jahren gemacht wird, aber die Welt ist eben nicht mehr so stabil, dass eben der Status von heute auch der Status von 5 Jahren sein wird. Ich möchte jetzt den Standardsetter nicht agile Projektplanung ans Herz legen, das hat auch seine Herausforderungen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt heute fragen würde, damals in der Agenda-Konsultation war Connectivity das Nummer-1-Thema. Und ich glaube, heute weiß ich nicht, ob es das Nummer-1-Thema noch wäre. Aber gut, das muss man dann auch nochmal erfüllen. Das Thema hier, Companies are in early stages of the journey. Das sieht man, wie gesagt, sehr schön an den Anticipated Financial Effects. Dass viele erstmal am Anfang der Reise stehen, andere sind natürlich weiter, weil sie vielleicht auch eine ganz andere Tradition der Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, unter welchem Vorgängerrahmen auch immer. Für viele Unternehmen ist das ja teilweise ganz neue Konzepte. Also Anticipated Financial Effects dürfte für einen Großteil, also der Unternehmen, wir haben es heute wieder gemerkt schon, dass wir uns da noch nicht so 100% teilweise klar sind, was da gefordert wird. Aber wer das bislang noch nicht unter TCFD begleitet hat oder diesen Themenkomplex begleitet hat, der wird sich schwer tun, da heute zu sagen, ja, da weiß ich ja genau, was zu tun ist. Das ist so. Und das ganze Thema Connectivity ist noch nicht so in den Prozess integriert, dass man das jetzt eigentlich auch schon abschließend regeln könnte. Einfach, das hat auch was mit organisatorischer Connectivity zu tun. Das Thema wird auch angesprochen, also Connectivity und vielleicht auch das darunterliegende Connected Thinking kann man eigentlich auch erst etablieren, wenn die Unternehmen die relevanten Organisationseinheiten miteinander kommunizieren. So ähnlich wie wir das heute auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, Finanzberichterstattung, dass plötzlich diese Bereiche deutlich enger arbeiten, dass sie teilweise verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung auch zu organisatorischen Veränderungen in den Unternehmen geführt hat, also näher an die Finanzfunktion, in die immer hinderschöne Welt von Prozessen, Kontrollen und Systemen geführt wird. Die User haben wir natürlich auch befragt, also zumindest haben wir es versucht. Die sagen natürlich klar, Connectivity ist toll. Was sie sehen ist dieses ganze Thema, also das war ganz interessant. Also sie sagen, wenn sie Unternehmen analysieren, ist für sie ganz wichtig, bestimmte Aspekte lösen bei denen so reflexhafte, negative Reflexe aus, wenn zum Beispiel bestimmte Parameter nicht gleich verwendet werden. Weil sie sagen, das kann nicht sein, dass hier das anders ist als da. Das wäre für uns in Red Flag sozusagen. Und auch was auch immer wieder diskutiert wurde, sind die Grenzen der Berichterstattung, also die Berichtsgrenzen, nicht die Grenzen der Berichterstattung, ist ein anderes Thema. dass einfach Dinge in Financial Statements heute fehlen und auch noch Dinge fehlen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also es ist ja nicht so, dass, wenn ich die beiden zusammenlege, alles vollumfänglich abgedeckt wird und wir auch unterschiedliche Ansatz- und Bewertungskriterien haben. Auch immer der Dauerbrenner Forward-Looking Information, auch das ist ein Thema, das gar nicht so richtig gut definiert ist. Im US-GAAP ist es einigermaßen nicht. Oder unter SEC-Vorschriften, als es Safe Harbor-Regelungen gibt, da weiß man so grob, was das ist, aber bei uns ist das auch mal so ein schwammiger Begriff. Alle sagen, wenn ich was nicht möchte, sage ich, das ist Forward-Looking Information. Und das kann man ja nicht, also das kann ich nicht machen, das kann man auch gar nicht prüfen. Und das eben auch, wir hatten heute auf den Intangibles, und das ist ja auch der Grund, warum jetzt, glaube ich, diese Key Intangibles auch reingerutscht sind, weil man irgendwie diese, da fehlt was, hat. Wir werden uns da über die nächsten Jahrzehnte ranrobben, mehr zu Intangibles zu machen. Ich glaube, es werden Jahrzehnte wahrscheinlich. Ich glaube ansonsten, ja, das Thema, wir haben ja hier mal wieder das Thema Digitalisierung und Strukturierung der Berichterstattung, das musste natürlich rein, denn es gibt bei IFA ganz starke Kräfte immer, die diese strukturierte Datenberichterstattung nach XBRL stark gutieren, und deswegen muss das immer dann ein Feature sein, weil es ja auch noch einen Arbeitsauftrag an IFAC auf der Sustainability-Seite gibt, da diese Taxonomie vorzudenken dazu. Vielleicht gehen wir mal auf die nächste Folie. Genau, das nochmal die User-Perspektive. Das war auch wichtig tatsächlich, weil auch in unserer Gruppe immer wieder die Frage gestellt worden ist, was wollen die User? Jetzt ist immer, also A, es ist natürlich immer schwierig, User zu finden, die darüber auch erzählen. Das zweite Thema, dass je nachdem, wie ich die Frage stelle, kriege ich auch die entsprechende Antwort. Wenn ich sage, willst du mehr Informationen über Connectivity, dann sagen die klar. Ja. Wenn sie sagen, was genau willst du, dann wird es ein bisschen differenziert. Aber wir hatten tatsächlich ein paar ganz gute User da, die Input geben, aber auch über das User-Panel bei EFRAG, wo das ein bisschen ausdifferenzierter war. Und da merkt man natürlich schon, wie gesagt, ich habe schon angefangen, Konsistenzkohärenz, Cross-Referencing und Überleitung sind natürlich gut. Was jetzt so andere Themen angeht, bestimmte, dass das in abgetrennten Notes steht oder in so Inhaltsverzeichnissen. Ich glaube, da ist auch schon ein Vorgriff, dass viele auch User schon digitale Informationen nutzen. So, ich will auch der Christina nicht allzu viel Zeit jetzt wegnehmen an der Stelle. Vielleicht gehen wir nochmal auf die nächste Folie. Es müsste noch eigentlich mal gerade zwei oder drei geben. Zwei waren es, glaube ich. Zwei Inhaltsfolien. Das eine ist Anticipated Financial Effects wieder. Also das war bei uns schon, hat sich diese Diskussion angedeutet. Das Papier ist so im Wesentlichen über den Sommer diskutiert worden letzten Jahres, als auch gerade diese Diskussion bei EFRAG nochmal intensiv geführt worden. Das hat das sicherlich beeinflusst, die Diskussion. Ich glaube, sonst hätten wir das gar nicht so prominent dargestellt. Aber weil es da auch diese politischen Diskussionen gab, diesen Pushback der Ersteller, dass man das überhaupt nicht machen möchte, vor allem die Quantifizierung nicht. Ich glaube auch damals, und das hatten wir damals auch schon gemerkt, also in der Commercial Sensitivity, da ist sie wieder, war auch immer dieses, ich muss hier Punktwerte ermitteln, wie beim Impairment-Test. Ja, ich muss hier einen Present Value ermitteln, ja, und über Szenarien und über sehr lange Zeiträume teilweise, was bei den Anticipated Financial Effects nicht ganz unüblich ist, wo man dann nicht über 3-4 Jahre redet, sondern teilweise über 15, 20 Jahre. Das, oder auch länger, das kann auch deutlich länger sein. Ich bin immer vorsichtig, das macht der Kollege, also das ist ja eine EFRAG-Präsentation. Novel but welcome for users described as an analyst stream. Das ist ein Statement tatsächlich gewesen eines Users, der gesagt hat, er findet das ganz toll, weil das in die Brücke baut zwischen den Risiken und Chancen der Zukunft und dem, was ich heute in der Bilanz nicht oder noch nicht sehe oder noch nicht sehe, was irgendwie bei mir irgendwo in Risikoeinwertungen oder am Ende vielleicht ein Risikoaufschlag sozusagen sich niederschlägt. Wir hatten aber auch durchaus auch andere User, die gesagt haben, wir müssen das schon ein bisschen, wir müssen vielleicht erstmal besser verstehen, die Anforderungen, was da gemerkt ist, den informatorischen Mehrwert besser zu verstehen. Auch weil die Diskussionen damals noch bei EFRAG gelaufen sind und auch noch nicht ganz klar war, ob man sich vielleicht auch von den ISSB-Anforderungen deutlich entfernt. Und das ist tatsächlich weiterhin Problem, dass weder die Methoden zur Ermittlung von Anticipated Financial Effects klar sind. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile, aber in den Diskussionen wird auch mal klarer, dass auch noch große Verständnisprobleme, was konkret die Anforderung ist. Sowohl was die Quantifizierung angeht, aber als auch die Narrative, das Narrativ darum. Und wie weit, also wie viel gefordert wird. Ne? Muss ich immer eine vollumfängliche Szenarioanalyse mit Monte Carlo Simulation für alles machen? Ja, am besten multivariat, damit ich die ganzen Parameter, die das beeinflussen, sozusagen abdecken kann. wann kann ich die Ausnahmen nutzen? Also was ist die Schwelle für die Ausnahmen, die ja bewusst eingeführt wurden? Das ist alles noch nicht klar und da war auch, glaube ich, allen, sowohl den Usern, aber auch allen anderen klar, die gesagt haben, da wird sich über Jahre ein Standard erstmal entwickeln müssen und es braucht auch mehr Guidance. Also das ist genau die Diskussion, die jetzt auch noch geführt wird. Und dann tatsächlich, ja, dass es eben nicht nur diese eine Art des Anticipated Financial Effects gibt, sondern dass das ja eigentlich ein Überbegriff ist für bestimmte Unterkonstellationen, kurzfristig, langfristig. Ja, es gibt sehr kurzfristige Effekte, wenn ich heute weiß, dass ich wahrscheinlich irgendwo ein Ölleck habe am 31.12., ja, dann weiß ich auch, wahrscheinlich früher oder später wird die Umweltbehörde kommen und das wird sie nicht erst in 5 Jahren machen, sondern wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr und wird sagen, das musst du alles wieder wegräumen. Und dann gibt es natürlich die langfristigen Effekte und es gibt auch die deutlich besser abgreifbaren. Also wenn ich weiß, ich habe eine Bohrplattform oder hier so ein Bergbau, ja, baue da irgendwas ab, dann werde ich das ja wieder verfüllen müssen. Das werde ich zwar nicht heute machen müssen, aber ich werde es in 30 Jahren machen. Ich weiß aber, dass es kommen wird. Und dann ist die Frage, das haben wir ja heute schon bei den bergbautechnischen Rückstellungen, ne? Da muss ich Zinssätze ermitteln für lange Fristen, aber auch Kosten in den Zins, weil irgendwann müssen Menschen kommen und das mit der Klaufen wieder zubaggern oder mit dem, ja, oder was auch immer. Da muss ich auch Kosten inflationieren. Das ist auch nicht so ein ganz einfaches Thema. Und dann gibt es aber auch noch da übergreifend, dann kann sich die Regulatorik ändern, also antizipieren von sich veränderter Regulatorik. All das sind ja so diese Themenkreise. Es gibt also Abschichtungen bei den Anticipated Financial Effects. Einige Dinge sind vielleicht in Anführungszeichen einfacher zu machen. Andere sind dann schon sehr weit in Richtung Modellierung der Zukunft und auch von Umweltzuständen der Zukunft. Da kommen wir tatsächlich sehr schnell in diese Forward-Looking-Diskussion rein. Also wenn ich Annahmen über die sich verändernde Zukunft und meine auch dann zu erwarteten Reflexe darauf, auf diese verändernde Zukunft berücksichtigen muss, kann ich das in der kurzfristigen Unternehmensplanung vielleicht noch machen. In der langfristigen wird man irgendwann entweder einen gewissen konstanten Zustand unterstellen müssen oder irgendwie sagen müssen, ich berücksichtige das in irgendwelchen Abschmelzraten von Magen oder ähnlichem. Einfach so als Unsicherheitsabschlag. Oder in dem Fall ist es dann ein Aufschlag. So. Und wir haben auch Beispiele zu Anticipated Financial Effects enthalten, weil es ja doch schon einige gibt, die da irgendwas dazu berichten. Ich glaube aber, das ist immer sehr, da haben wir auch sehr lange drüber diskutiert im Connectivity Advisory Panel. Da war übrigens auch eine Kollegin von mir dabei. Hört auch. Isabel Wittmer? Ja, genau, die war's. So, also wir hatten auch deutsche Vertretung, wir hatten aber auch, also tatsächlich auch sehr starke Vertretung aus Südeuropa und auch aus Nordeuropa. Und es gibt natürlich da auch sehr, das muss man auch der Fairness aber dazu sagen, es gibt ganz starke Verfechter von Connectivity, die das auch für sich als Anspruch schon in der Berichterstattung haben. Das sind natürlich auch die, die dann auch die Lebensbeispiele sofort liefern können und auch das Denken dahinter. Und andere, die sind dann erst am Anfang. Und das war aber ganz gut in dieser Diskussion, die sagen, ja, Moment mal, ich muss erst mal anfangen, alles konsistent, alles kohärent zu halten. Und dann kann ich mir auch in Richtung nicht Integrated Thinking und so weiter entwickeln. Das ist aber eine ganz andere Diskussion. Deswegen finde ich immer so wichtig zu sagen, Konnektivität ist nicht gleichzusetzen mit Integrated Reporting oder die Framework dahinter. Das ist eine größere Idee. Gut. Ich glaube, das war nicht. Kommt noch eine Folie? Inhaltsfolie? Das hatte ich, glaube ich, schon erzählt, dass wir eben, das ist nochmal der Unterschied zu Integrated Reporting, wir haben einfach unterschiedliche Berichtsteile mit einem unterschiedlichen Anspruch, teilweise mit unterschiedlicher Prüftiefe. Teilweise auch werden sie zeitlich unterschiedlich veröffentlicht, das kommt immer noch dazu. Bestimmte Berichte werden später veröffentlicht, früher veröffentlicht. Das haben wir auch nochmal hier klargestellt, um auch nochmal uns abzugrenzen von dem Thema Integrated Reporting. Was vielleicht sozusagen aus einer gewissen Sicht die nächste Stufe wäre. Und dann haben wir ganz viele Fragen in die Mehrfragpapier gestellt. Ich glaube, das ist dann was für dich, Christina. Wenn du kannst.
Vielen Dank wegen der Einführung der Präsentation. Gleich wegfremd wollen wir doch nochmal nach vorne rüber auf die Kapitel darstellen. Stimmt, dankeschön. Wenn ihr mal an die Investitionsrechnung hineingeschaut habt, ist das so eine richtig kleine Schatzkiste, es sind sehr viele, sehr tiefe Überlegungen drin. Die Frage ist halt, welche Sachen priorisiert man und welche Themen tut man sich raus für die Kommentierung. Wir haben uns beim gemeinsamen Vorschuss auch schon sehr intensiv mit dem Thema Connectivity als Vorstufe, so wie du es jetzt auch schön dargestellt hast, in unserem gemeinsamen Positionspapier mit der Schmalendachgesellschaft beschäftigt. Und insofern möchten wir als ESC natürlich mit eurem Einverständnis auch gerne Stellungnahmen zu diesem Discussion-Papier abgeben, weil wir glauben, das ist eine ganz wichtige Sache, vor allem diese Kohärenz und Konsistenz. Das finde ich hier in dem Papier nochmal mit diesen 6 unterschiedlichen Arten von Connectivity auch sehr gut herausgearbeitet. Und die Frage ist halt, wenn wir jetzt hier eine Stellungnahmeentwurf entwerfen, Greening EFA, was sind so die Kernthemen, die aus eurer Sicht, wenn ihr sozusagen jetzt auf das Discussion-Papier guckt, was sind sozusagen eure Kernbotschaften, die ihr gerne im Cover Letter reflektiert sehen wollt, wenn wir das nehmen. Ansonsten habe ich natürlich schon auch eine relativ gute Quelle in unserem Thesenpapier, aber es würde mich einfach nur mal interessieren, wie bei euch das Taschenpapier angekommen ist. Ich habe durchaus sehr unterschiedliche Stimmen gehört zu dem Taschenpapier, da es auch diese Komplexität aufweist und es doch schon noch eine Herausforderung darstellt, mit dem Detail zu lesen. Insofern vielleicht insbesondere an den Benutzervertreter, die schon in Integrated Reporting eigentlich schon einen Schritt weiter sind, leben. Die Fragen, die ihr das
so viel
gelesen habt.
Dann bleibt es ja praktisch nur noch das Feedback-Statement, was jetzt zu dem Papier rauskommt. Also genau, nicht nur die Inhalte, dass man sagt, wir wollen jetzt andere Inhalte haben, sondern nur
hinter der Nuancierung. Die Reaktion auf die Inhalte, ja. Aber das wird keine Überarbeitung der Inhalte per se erstmal geben, zumindest jetzt nicht mit dem Arbeitsauftrag.
Ja, okay, das soll man im Hinterkopf behalten.
Dann geben wir den Fragenkatalog, dann starten wir doch mit den Fragen. Allgemein bekanntes Spiel bei unseren Stellungnahmen. Es ist natürlich immer hilfreich für den Standardsetzer in der Auswertung von Fragenbezogen, die Antworten vorzunehmen. Die erste Frage bezieht sich auf Kapitel 2. Kapitel 2 hat jetzt nochmal dargestellt, geht es insbesondere nochmal um Arten und nicht ein Wissen von Kollektivität, also Arten von Kollektivität, halt von Kohärenz, von indirekter und direkter Kollektivität, das war mal die Begriffe, die wir ganz am Anfang hatten, und diese dann in den Mechanismen, die verweisen, oder halt ein bisschen zu diesem intertemporalen Aspekt, wo dann der Mechanismus, die Anticipated Financial Effect nicht aufgeführt werden. Also diese Übersicht mit den 6 Arten. Und insofern stehe ich hier die Frage, die beurteilen Sie Beschreibung in Kapitel 2 zu verschiedenen Arten und Mechanismen der Konnektivität von Informationen über verschiedene Berichte hinweg. Und hier sind nochmal Beispiele, die Inhalte dann auch auf der Folie wiedergegeben. Also sind diese Arten von Konnektivität auch das sozusagen, was Ihnen begegnet? Dass das wieder und sie sagen mal strukturieren und die was hinzufügen. Gibt es nicht mal.
Ja. Sind ja auch die verbundenen KPIs. Wir haben ja so ein paar indizierte Angabeanforderungen, was weiß ich, CO2 pro Finanzangabe, Energieverbrauch pro Sales oder wie auch immer, wo wir in der Praxis das Problem hatten, dass durch die ESRS-Angabeanforderungen gerade die Abweichungen in Sachen Operation Control, Financial Control, also sich Kombinierungskreise in Teilen unterscheiden und das nicht ganz unmaßgeblich zur Verwirrung von Nutzern führt, die eben gar nicht mehr, also werden, ich werde jetzt irgendwann mal angefangen, die Fußnoten zu zählen. Und das erschwert natürlich Connectivity, wenn ich auch noch anfange, in den Kumulierungskreisen auseinanderzulaufen. Das hat sich jetzt hoffentlich mit dem neuen SRS wieder erledigt. Aber, ja, okay.
sehr in Kopf
noch nicht ganz.
Aber das ist natürlich was, was grundsätzlich der Connectivity entgegenwirkt. Ne? Thema, das ist abgebildet, das ist Bewegung und Verweisen. Entscheiden ist ja wieder etwas verbunden, aber eben auch diese Formatvorgaben haben ja das Thema Connectivity nicht wirklich gefördert. Dass man nicht anfangen sollte, letztlich entweder redundant Nachhaltigkeitsinformationen sowohl, ich sage jetzt mal, im Risikobericht als auch dann nochmal in der Nachhaltigkeitserklärung zu doppeln. Das haben wir jetzt meines Erachtens durch die Erlaubnis von Verweisen oder die Auslegung, dass wir das machen dürfen, erledigt. Aber auch solche Formatvorgaben fördern die Typen Connectivity, die sagen nicht, um die separate darstellen, zwangsweise muss alles separat in einem Clearly Identifiable und so weiter angestellt werden, weil so Sachen, womit wir aus der integrierten Berichterstattung kommen, gehadert haben. Also wie die Hustenkreise, wenn das irgendwo nochmal abgebildet
wird. Das war ein Pool, also ich würde das mal als Politikum bezeichnen, weil es gab schon auch durchaus Stimmen, die gesagt haben, naja, das ist ja ein bisschen selbstverschuldetes Schicksal, dass man da gesagt hat, du musst das in dieses abgegrenzte Kapitel machen. Und jetzt versuchst du, irgendwelche Brücken zu bauen, indem du Querverweise zulässt, um eigentlich was zu, also eigentlich ist es nur Symptombehandlung und nicht eben die Root Cause. Und das haben wir aber so ein bisschen ausgeblendet aus den damals an, das ist jetzt ja gesetzlicher Rahmen, wir bewegen uns ja im gesetzlichen Rahmen, ja. Aber es gab schon immer diese Stimmen, die gesagt haben, naja, also es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich brauche Konnektivität, weil eigentlich irgendwas schon davor schiefgelaufen ist quasi. Und ich brauche Konnektivität, obwohl der Rahmen ist eigentlich hier, also ne, der Rahmen eigentlich schon passt dazu. Aber das war durchaus eine Diskussion, die geführt wurde. Also ob man sagt, dass diese Formatvorgabe in der CSRD, ja, das hat der Gesetzgeber so gewollt, ist natürlich an der Konnektivität hinderlich und mit Querverweisen arbeiten ist eigentlich nur die Second-Best-Lösung dahinter. Das haben wir so diskutiert.
Und da wird es, sonst würde das jetzt konkret fallen. Wenn man jetzt mal diese Arten nicht anschaut und man jetzt sagt, da gibt es eine, weiß ich nicht, divergierende, also wir haben sie ja mal Konsolidierungskreis irgendwie genannt, Thomas, ne? Also, das war eigentlich nicht ganz richtig.
Hier ist doch gar nicht Sinn, das ist gar nicht in Berichtsgrenzen. Es gibt ein Boundaries-Kapitel.
Da kommt der einbezogenen Unternehmen.
Ja.
Das Thema Berichtsgrenzen wurde auch manchmal anders verstanden.
Da gibt es auch ein bisschen Lieferkette reingehen.
Genau. Ne? Ja. Aber die ist ja nicht konsolidiert dann.
Genau. Ne?
Manchmal meint es das Gleiche, manchmal eben auch nicht. Ja.
Ja, so Operational Control zum Beispiel, ne? Das ist ja das ist ein echtes Berichtsgrenzenthema. Die Lieferkette, also kannst du sagen, horizontal, vertikal, bin ich auch immer in die Richtung, aber das sind sozusagen unterschiedliche, wenn ich in die Lieferkette reingehe, dass ich berichte ja sonst in der Finanzberichterstattung, würde ich ja niemals direkt über meine Lieferkette berichten. Ne? Das ist ja
genau.
Ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob man das horizontal und vertikal nennen darf, aber
ja. Man kann auch sagen, alles, was in einem Bericht drinsteht, ist innerhalb dieser Grenze, weil sonst wäre es nicht im Bericht drin. Und ergo ist die Lieferkette ein Teil der Berichtsgrenze. Aber man kann auch Argumente dagegen finden, sagen, nee, die Berichtsgrenze ist das Objekt, worüber ich berichte, und die Lieferkette ist davon abzugrenzen. Da gibt es aber keine
einheitliche. Konzern ist,
ja. Ja.
Die Lieferkette ist sicherlich nicht mein Konzern. Ja. Aber da, wo ist da an der Grenze, das ist dieses Operational Control Thema, deswegen habe ich auch gesagt, das ist noch nicht ganz klar, weil wir jetzt da genau die Abweichung zum Greenhouse-Gas-Protokoll haben werden. Das ist ja eigentlich ein Konzernthema erstmal für den Scope 2 und 1. Ja.
Mhm. Kann man das irgendwie darunter fassen jetzt unter diese Arten und Mechanismen dann? Oder wo man jetzt sagt,
ich glaube, die Mechanismen sind die mitigierenden Elemente. Ich glaube, das Grundthema kommt in den Baumwollinitiativen. Okay, also ich glaube, die Arbeitsprämisse war immer, es gibt unterschiedliche Berichtselemente. Deswegen ist es kein Integrated Report. Und dann wird sich damit abgearbeitet, wie man das lösen kann. Mhm.
Jetzt haben wir eben, das hatten wir eben bei dem Anticipated Financial Effects als Dreh- und Angelpunkt im Sinne von, da holen wir das Unternehmen ab in seiner Sichtweise.
Das wird auch mit adressiert im Papier. Der Management Approach ist das ja am Ende des Tages ein bisschen, ne?
Die Fragen hier ist es ja so gedacht, dass natürlich überlegt man, wenn man gesagt hat, es gibt so unterschiedliche Vorstellungen von Konnektivität, der eine meinte mit einem Abschlüssel sind konsistent oder kohärent, der andere ist schon bei Integrated.
Ja, ja, noch eine Diskussion, die wir gerade hatten, aber so, wenn wir jetzt sagen, Anticipated Financial Effect, das war ja soweit ihr ja schon nochmal, und wir reden jetzt über mitigierende Maßnahmen, die ja jetzt hier aufgeführt werden, ne? Das ist die Frage, was ist das eigene Anspruchsniveau im Sinne von, was will ich denn an Konnektivität, was wir, glaube ich, auch an diesem gemeinsamen Papier mit Schmalen mit drin haben, da kommen wir vielleicht auch mal diesen Steuerungs Aspekt vorbei oder vielleicht eher ein strategischer Blick auf die Konnektivität.
Das wäre Thinking dann wieder, ne?
Ja, das wäre das Integrated Thinking. Kann man ja immer ins Feld führen, dass man so sagt, okay, ist das jetzt, was ist denn eigentlich unser Anspruchsniveau mit Blick auf das, was wir da sehen? Und das sind ja verschiedene Anspruchsniveaus, die da abgebildet sind. Wenn ich jetzt sage, ich mache mal nach Querverweisen, dann findest du da noch hinten noch ein paar Informationen dazu. Ist zwar nett, aber hat mich vielleicht dann auch nicht weitergebracht.
Man muss sich auch diesen Grundprämissen nicht zwingend anschließen. Also, ja. Schön, dass er das macht, verstehen war, aber eigentlich muss man weitergehen. Ja, weil so ist das aktuell ja viel auch Reparatur, weil ich eben unterschiedliche Berichtsformate habe. Ja, also nicht Formate, sondern auch wirklich komplett getrennt sind. Ja, der macht ja das eigene Kapitel für den Nachhaltigkeitsbericht. Im Lagebericht.
Feststellen möchte, gibt es da Konnektivität? Dann sind da so Elemente, die ich mir noch mal anschaue. Das sind alles nur so Indizien. Also, man sich halt zum Beispiel Vergiftungsmikroren, was ist da eigentlich drin? Ist das gesteuert? Gibt es da ein CSRD-Ziel zum Beispiel zu, wenn es ESG-Faktor ist? Ist das alles unter hier im Gesamtbild oder ist es? Also für mich ist das diese Umsetzung des Management-Approaches in der Praxis.
Ist da nicht nur eine Art, oder so eine, zumindest eine Art Hierarchie mit drin und ich sage, ich fange mal ganz oben an, wo ich jetzt sagen würde, das müsste ich gesamthaft darstellen, weil das kommt wahrscheinlich hinterher, man wirft dann alles hin, das ist ein Sammelsurium, so ein bisschen wirkt mir das auf den ersten Blick, was man alles zu dem Thema
einfällt. Das ist, glaube ich, auch so. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht der Versuch, dann diesen Schritt zu gehen, dass ich sage, ich habe eine Kette von unternehmerischen Handeln zum Reflex in der Berichterstattung oder in den einzelnen Elementen der Berichterstattung. Aber das wäre dann schon sehr Integrated Reporting und Integrated Thinking. Ja? Also das versucht das Papier noch gar nicht so zu machen, weil es sammelt viele von diesen Konzepten ein und von diesen Lösungen ein, aber es versucht jetzt selbst noch kein zusammenhängendes Zielbild herzustellen. Das fehlt.
Aber so teilweise ein bisschen nitty-gritty wirkt im Sinne,
genau.
Und dann teilweise ein bisschen Gesamtbild ein Buzzword auftaucht, wo ich sagen würde,
natürlich, am Ende muss ja die ganze Unternehmensberichterstattung einem gewissen Ziel dienen. Ja, das sagen sie schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe ein zugrunde liegendes, manchmal klingt Integrated Thinking an, sie zieht es auch nicht durch, weil, wie gesagt, das haben wir nicht als gesetzliche Vorgabe. Aber das ist, glaube ich, eigentlich, am Ende des Tages hätte man noch ein Rausschmeißerkapitel machen müssen, oder eigentlich sagen müssen, hier, da soll es hingehen.
Ich habe das hier gleich von hinten gelesen. Ich habe auch mit Kapitel 5 angefangen tatsächlich.
Yes.
Weil eigentlich, also das da vorne ist ja sehr viel Besinnungsaufsatz jetzt erstmal. Okay. Ich frage es dann so ein bisschen, wohin führt mich das? Was ich beim Kapitel 5 ja dann ganz spannend mache, wo ich sage, okay, jetzt da haben wir erstmal Ideen. Also wenn ich jetzt unterm Strich dahin komme, ist Standardsetzungsbedarf von wie auch immer. Was sind das so für Impulse? Da ist Intelligence natürlich wieder mit drin, da ist Intelligenzgrad mit drin, da ist Digitalisierung mit drin. Damit konnte ich, muss ich sagen, eher ein bisschen was anfangen. Das waren mal so ein paar praktische Dimensionen,
ob es da Regelungsbedarf gibt, darüber kann man ja diskutieren und dazu kann man auch gut was kommentieren, ob man das für sinnvoll hält oder nicht. Ne? Hier vorne fand ich es ist wirklich schwierig, ich will es auch kommentieren, ja, wirklich.
Nee, das ist, also wie gesagt,
ja, weil das alles ja falsch
ist. Nee, das ist alles. Das war ja der ursprüngliche Arbeitsauftrag, war mir ja mal so ein bisschen das alles einzusammeln und in irgendeine Struktur zu bringen. Das war ja der Arbeitsauftrag. Um dann zu sagen, wir setzen einen Impuls in die Standard-Setting-Community rein, weil es da so viel Bedarf. 2021, ich muss noch mal ein bisschen zurück, also, na, wo das alles da war, wo auch der IASB das Thema für sich entdeckt hat. Und dann hat man angefangen einzusammeln, diese ganzen Themen, die ja auch in verschiedenster Weise von verschiedensten Stakeholdern auch unterschiedlich kommentiert werden. So, deswegen hat man diese ganzen mitigierenden Maßnahmen, ich weiß auch gar nicht, ob die alle abschließend sind, das vermute ich mal nicht. Aber ich glaube, das ist, jetzt ist die Sonne wieder weg, ne? Kurzes Vergnügen. Und deswegen sieht das manchmal ein bisschen versatzhaft aus. Ja, weil ich glaube, es war ja nie das Ziel gewesen, dieses Produkt in einen Standard überzuführen. Also wenn das jetzt das Diskussionspapier als Vorlauf zu einem Standard beim IASB gewesen wäre, dann hätte ich sagen müssen, das hätte man so nicht veröffentlichen dürfen. Aber es ist halt so ein klassisches Eva-Quad-Piece. Vielleicht dann das Intangibles-Papier noch wagen. Da war es auch so ein bisschen, wir gucken mal, wir sammeln mal alles ein und dann schmeißen wir so ein Papier. Also das muss man schon zugestehen, das ist manchmal nicht ganz einfach zu lesen. Ich hatte vorhin zu Christine auch gesagt, ja, eine Executive Summary über wie viele Seiten, 20 oder 30 Seiten. Weiß nicht, wenn ich in meinem Vorstand das sozusagen vorlegen würde, sag hier ist der Executive Summary des Papiers auf 30 Seiten. Ich weiß nicht, könnte sein, dass ich mich spannend. Also, wahrscheinlich mir schon die Sekretärin das Ding in die Ohren zieht. Genau.
Also ich bin gespannt, was wir gedreht haben, weil genau dieses Déjà-vu hatte ich auch. Ich kann mich an Diskussionen mit dem Kollegen Barken erinnern, wo eine sehr dezidierte Position eingenommen wurde vom DSC und wo die beiden Ansätze als völlig inkompatibel dargestellt wurden. Ich fasse jetzt bewusst zu. Und für mich ist das jetzt eigentlich ein Papier, dass wir wohlwollend zur Kenntnis nehmen, wir viele Annäherung. Und deswegen kann ich damit sehr gut reden, dass es da sozusagen, ja, nicht immer an Struktur und Konsistenz jetzt überbordet und dass man jetzt das Gefühl hat, dass es jetzt jeder Gedanke durchdacht und das muss es für den Gegner, das scheint doch gar nicht. Wir sind so ein bisschen am Schmunzeln, also vielleicht mit Verweis auf die Empirie. Es gibt einige unserer Wettbewerber, die sprechen heute von dem integrierten Geschäftsbericht. Die haben ja jetzt Abstand davon genommen seit 2 Jahren. Und wenn man dann jetzt die vergleichen würde, würden wir immer noch sagen, dass bei uns ein höherer Grad an Integration, an Konnektivität vorhanden ist. Aber wir haben für uns ganz klar gesagt, wenn das wieder in der Standardwelt gewollt ist, auch entsprechend unterstützt wird, dann also den Gedanken, deswegen war Isabel auch dabei und deswegen fördern wir das auch intern, aber wir beobachten auch. Wenn noch jeder, der damals vor 5 Jahren dabei war, kann sich sehr daran erinnern, wo ganz genaue Fenster aufgezeigt wurden. So nach dem Motto, man darf sogar über den Zaun gucken, aber stimmt, darf man nicht.
Ich glaube, ein neuer Zaun.
Ja, das ist neuer.
Ein neuer Zaun.
Vielleicht auch noch ein Punkt. Ich glaube, wenn die politische Gemengelage, also wenn wir jetzt wirklich ohne CSRD und ohne anderes gestartet wären und hätten gesagt, was hätten wir denn gerne, wäre, glaube ich, das Kapitel 6. Ja, wir wissen, jetzt leben wir erstmal mit dem Status quo, aber the next level is. Ja. Und das klingt immer mal an, weil auch der ich glaube, der Projektdirektor schon, glaube ich, dieser Idee anhängt, aber natürlich auch weiß, wenn man jetzt sagt, eigentlich war das Käse, dass man da so Zwangskapitel einführt und ähnliches, dann ist das natürlich politisch nicht opportun. So ehrlich kann man, glaube ich, sein. Ja. Und es gibt natürlich auch schon Verfechter, die sagen, das ist schon toll, dass das so ist und auch, dass wir unterschiedliche Berichtsformate haben und also gab gar nicht so viel grundlegende Kritik dann daran, aber es gibt natürlich, klar, diejenigen, die eine Integrated Reporting Vergangenheit haben, haben nur so, das ist eigentlich ein Schritt zurück statt ein Schritt nach vorne.
Jetzt haben wir noch, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde, Christina, ne? Du wolltest ja ein bisschen was daraus ziehen jetzt für eine erste Idee oder den muss man noch, also eine Richtungsdiskussion haben wir, glaube ich, jetzt gerade schon mal, aber vielleicht willst du ein paar andere Fragen noch rausziehen.
Frage, die Zeit wird auch nochmal ausführlich dargestellt, wo wir schon von Aktivitätsanforderungen in den Regularien haben, also in den ESRS und den ISSB-Standards und den Management-Commentary. Und das heißt, dieses Papier dann aber auch, dass der ISSB sich explizit mit Anforderungen zur Konnektivität beschäftigen soll. Und da der verfassungsschriftliche Finanzberichterstatter weiß, dass das Thema auch auf der nächsten ASAP-Sitzung in London steht. Und das Diskussionspapier ist sicherlich hilfreich, hier auch nochmal eine Position des GFA zu haben, praktisch, wie man das sieht, ob wir hier explizite Angaben auch IAEs gesellschaftlich brauchen.
Und das entfernt sich dadurch, dass eben der FA kein eigener Standardsensor ist, sondern das Thema, wenn es IASB spielen muss. Ne?
Wer auch immer es tut. Natürlich logischerweise bevorzugt IASB oder IFRS Foundation.
Ja. Das ist was auch ein Bericht. Also das drückt jetzt ganz gut eigentlich an, was ich gerade gesagt habe. Das war eigentlich das Papier von hinten lesen muss. Weil also hinten in dem Kapitel 5 kommen ja dann so ein paar Aspekte, wo man konkret sagt, okay, wir haben natürlich von Berichtsgrenzen, Berichtsgrenzen haben wir gerade schon mal wieder gehört, Berichtsgrenzen, Intangibles und noch ein paar andere Sachen. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass die, also ich fand die Frage an der Stelle kommt so ein bisschen früh, weil man natürlich, wenn man jetzt diese anderen Sachen, die da in Kapitel 5 aufgeschnuppt sind, wenn man die nimmt und sagt, ja, da gibt's vielleicht einen gewissen Bedarf, da Dinge klarzustellen oder zu ergänzen. Okay, dann folgt daraus eine Aufgabenverteilung, dass offensichtlich auch der Standardsektor für Finanzberichterstattung dann schon nur hat. Dann wäre man halt beim ISB. So würde ich wahrscheinlich, deswegen hätte ich, also von der Kausalität eher gesagt, wenn wir so eine Handlungsfälle identifizieren, dann folgt daraus, dass es da einen Handlungsbedarf gibt. Und das ist auch das, was jetzt natürlich in Richtung ASAP auch ein Stück natürlich abgefragt ist, ist genau das Thema, nämlich gibt es sowas. Ne? Wo ist es so oder wo sind wir jetzt sozusagen mit dem Setup, was wir unter IFRS im Moment haben, irgendwie noch nicht so weit, wo brauchen wir tatsächlich mehr?
Und kann man da eine Stoßrichtung erkennen, was man jetzt sagt, ISB zieht sich den Schuh an oder, also man, wenn man das auf die Agenda setzt, ist man zumindest jetzt mal in der, entweder sagt man dann, okay, ich ziehe mir eine Schuhe an oder ich meine,
es gibt das, so ein paar organisatorische Hinweise jetzt, ich sage nur, der Abgleich der Agenda-Konsultation von ISSB, IASB, da hat noch ein paar andere Gründe, aber das kann natürlich vor dem Hintergrund auch nicht hinderlich sein. Generell muss man jetzt sagen, solange wir die Personalsituation ISSB nicht kennen, ist das vielleicht wirklich eine der strategischen Kernfragen, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Das war uns ja gerade schon angesprochen und ich glaube, er war ja da immer relativ zurückhaltend, wenn ich mal so sagen, so meine Wahrnehmung. Ja, will ich jetzt gar nicht bewerten, aber das haben wir in der Wolle schon gesehen und da war es jetzt nicht viel anders. Also das muss man fairerweise sagen, bei aller Fachlichkeit wird das eine Rolle spielen. Aber ja, jetzt erstmal finde ich es auch als normal als Studienplattform nicht verkehrt. Ja, sagt bitte noch mal zu Sound und mal zu gucken, wie sehen dann das. Aber es ist halt nicht so einfach. Also wir haben das ja bei diesen Uncertainty-Examen schon gesehen. Das ist ja auch so eine Maßnahme, wo es auch ja riesen Kontroversen dazu gab, ob das nun gut oder richtig ist oder eine Regelungstiefe erreicht, die komplett über das Ziel hinausschützt. Und das, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, je nachdem, wie hoch man jetzt mit dem Helikopter fliegt, würde man sagen, also aus einem gewissen übergeordneten Level haben wir das schon erreicht. Und sobald ich sozusagen runterkomme, in die Details reingehe, sehe ich dann noch, nee, hier und da gibt es nur noch Bedarf. Und da kann man, glaube ich, trefflich drüber diskutieren, ist auf dem Level tatsächlich notwendig, ist das sinnvoll. Und überlasse ich das eher sozusagen dem Markt, das sozusagen auszuprobieren, was der Informationsbedarf ist. Und das, vielleicht mag das auch natürlich eine Intention von so einem Papier sein, das ein Stück weit mal auszuloten. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da ein paar Bereiche findet, wo man schon am Ende des Tages sagt, okay, da wäre vielleicht das eine oder andere ergänzend schon nicht ganz verkehrt, um da ein bisschen klar was.
In 21 gab es ja mal eine Diskussion, auch ob man nicht soweit aus der EFREG-Diskussion rund um Double Materiality das ISB anpieksen sollte, im Sinne von, ist das denn noch der richtige Ansatz ungefähr? Was aber, glaube ich, sich mittlerweile etwas überholt hat, im Sinne von, man hat einen klaren Kompass. Also so richtig lesen kann ich auch noch nicht, wenn man jetzt sagt, das ist so ein frommer Wunsch, den man dann äußert.
Das ist erstmal ein frommer Wunsch. Also ich glaube, jetzt ohnehin mit der, also jetzt kann natürlich ein neuer Chair sagen, ich brauche ein Signature Project und hoffe, dass mir einer Konnektivität sagt. Ich glaube, das Problem ist Konnektivität als allgemeines Konzept, ja, aber wenn man Konnektivität immer im Zusammenhang vor allem mit Nachhaltigkeitsberichterstattung denkt, muss man auch sehen, dass vielleicht in bestimmten Teilen der Welt, die auch beim IASB oder bei der Foundation mitsprechen, vielleicht davon nicht so überzeugt sind, dass das so wichtig ist, das Thema. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt der Erste sagt, ach, ich habe jetzt gerade einigermaßen wieder mit den Amerikanern übereinbekommen. Mhm. Wer weiß, vielleicht wird es ja ein Amerikaner, man weiß es ja nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man nicht sagt, so, und jetzt machen wir mal Nachhaltigkeitsberichterstattung, die verbinden wir mal in die Finanzberichterstattung, aber nur mit Financial Materiality. So.
Deswegen ist das der Auftrag, ich glaube, der ist relativ neutral tatsächlich formuliert, weil man sich selbst keinen Arbeitsauftrag geben kann an der Stelle, außer natürlich theoretisch das Sustainability Reporting könnte das machen, aber das darf wiederum nicht in die Finanzberichterstattung eingreifen.
Ja, also ich das.
Und eine Diskussion, die angeklungen ist, das sollte man der Vorsicht oder der Vollständigkeit halber sagen, das ganze Connectivity-Thema müsste ja konzeptionell verdrahtet werden. Und eigentlich bräuchte man dazu ein einheitliches Rahmenkonzept. Weil bislang ist das Rahmenkonzept. Da gibt es ja Menschen, da gibt es ja gewisse ehemalige Chairs, die das als heiligen Gral identifiziert haben. Im Idealfall auch mit Überschreibungsrechten der Standards. Aber
ich in der Konsequenz immer so, um eine Chance zu haben, müsste man es eigentlich weniger beim IASB andocken, sondern beim ISSB im Sinne von die Brücken werden zu schlagen.
Ja.
Und wenn jetzt mal sagt, was mit dem
ich fand das so allgemein formuliert, dass ich mir das schwer getan habe, was das ISB da eigentlich machen soll, zu was es sich überhaupt verbinden soll. Ja, wahrscheinlich. Und was konkrete Beispiele sein können.
Ja.
Ich meine, das haben wir ja auch schon gehabt. Das ist ja so ein bisschen, das meine ich auch so mit Flughöhe. Du hast ja, haben wir in beide Richtungen das Problem, dass wir auch nicht nur SRS versus IFRS haben, sondern wir haben auch HGB-Anwender auf der anderen Seite. Und wir haben umgekehrt natürlich auch IFRS-Anwender, die keine SRS anwenden, logischerweise. Das heißt, das, was ich da mache, müsste ja so generisch sein, dass es, ich sag mal, standardneutral in Anführungszeichen auch noch einigermaßen.
Das ist ja die Ambition da drin. Da stand ja am Anfang drin, dass man sagt, es ist Gap-Agnostic oder Framework-Agnostic.
Aber sobald ich das halt mache, zugegebenermaßen wird es dann halt
man darf auch nicht vergessen, der IASB und der ISSB arbeiten ja technisch schon zum Thema Connectivity zusammen. Das machen ja die beiden Vice-Chairs in lauter Zweisamkeit. Wie groß da die Fortschritte und das Ambitionsniveau ist, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich glaube, aktuell sieht man da nicht viel in den Befassungen. Aber das war mal ursprünglich der Arbeitsauftrag, war, man soll über Connectivity nachdenken, sozusagen im Nachlauf zu dem Management Commentary Practice Statement. Und ja, also es ist jetzt aber auch kein Arbeitsauftrag, der dem ISB, also danke Efrag, dass ihr uns daran erinnert habt, das kennt der ISB auch schon, aber wie gesagt, noch sind diese beiden Boards auch technisch getrennt.
Ja, aber es ist aber trotzdem unfallfrei, wenn man sagt, wir docken die Forderungen werden dann ISSD an. Also, ja, weil ISSD will ja auch typenoffen sein, wobei man in letzter Zeit eher Konnektivität zum ISP natürlich das Marketing natürlich auch nach vorne schiebt. Also, da würde man die Frage nochmal stellen, also, wenn man jetzt sagt, man schreibt da was noch dazu, ob man sich besser diesen Weg dann nochmal sich anguckt.
Ich hatte mich immer gefragt in der Diskussion, was soll denn das Produkt sein? Also ich weiß jetzt, ist das ein Standard? Muss das einfach beim Standard-Setting mitgedacht werden? Ist das, also da kommen wir wieder in diese Rahmenkonzeptdiskussion, ja. Also soll man so eine Art IS1 oder jetzt IFRS 18 quasi für Connectivity machen, also einen eigenen Standard, der so eine Art Horizontalstandard ist, Cross-Cutting Standard, das ist ja natürlich vollkommen unklar. Wird auch da gar nicht weiter ausgebaut, das Thema.
Ja. Mein Einladungstest, was man vielleicht ganz gut, also als Gedankenschütze machen könnte, ist so nach dem Motto, wenn ich jetzt nehmen wir mal an, ich würde so ein Wort auf die Konnektivität in einem Framework reinbringen, würde ich mit so einem Framework zu einem anderen, macht ihr anderen Standards kommen als vorher? Oder reden wir nur in Anführungszeichen von, ich sag mal, irgendwie Angabepflichten oder Cross-References oder sowas? Oder gibt es wirklich auch materiell irgendwo was, wo ich sage, oh, jetzt biege ich das rechts ab? Weiß ich nicht, weil wir haben ja schon so Zeithorizont und so ein paar andere Konzepte mal angepiekst so ein bisschen, ne? Das ist für mich eigentlich die übergeordnete Frage. Also geht so weit tatsächlich zu sagen, materielle Bilanz, es käme was anderes raus, weil Connectivity als weiteres, ich sag mal, qualitative Characteristic oder so, ja, hat eine Implikation. Und das ist natürlich schon eine ziemlich fundamentale Frage. Ich glaube, da wird man auch nicht so leicht fertig rangehen. Das glaube ich nicht, dass man so weit geht, sondern ich mein Verdacht ist so ein bisschen, das zeigen ja auch jetzt einige der Beispiele hier, dass wir eher so im Bereich von Angaben oder zusätzliche Verknüpfungen und sowas.
Ja, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man bei grundfundamentalen Konzepten man sich nicht ausreichend einig wäre dann. Weil ich komme ja bei den Themen nicht weiter. Und das heißt, wenn ich das inhaltlich nicht weiter betreiben kann, dann bin ich bei Äußerlichkeiten dann bei Querverweisen und Abstimmung von Kennzahlen.
Ja.
Wiederholen wir zum jetzigen Zeitpunkt, das finde ich nicht von Studien jetzt hier mehr zu fordern. Also in den nächsten 2 bis 3 Jahren kann das nicht fliegen. Und ich meine, ihr seid die Profis, was jetzt da ist im Sinne des Setups und den Rückenbau angeht, aber Ich würde dieses Thema weder so ein Signature-Projekt vom neuen Chef, ja, wie er heißt, sagen, das wäre vielleicht weder als Amerikaner noch als Europäer, wäre das tun, so ein Thema zu setzen. Und auch in den nächsten zwei, drei, ich sage mal, Anwender sich Berichts hier haben, ist das jetzt kein Winner-Thema. Wenn ich jetzt hier bei der Sitzung wiederkomme, jetzt eine Euphorie zum Thema Konnektivität, dann würde ich sagen, ah, okay, gut, aber das würde nicht bedeuten, ja super, also da sind die Veganer, die wir jetzt brauchen. Sondern ich würde es jetzt eher so framen, also ich würde gerne damit nach Hause gehen, auf dieses Thema nach wie vor von Bedeutung und wird in den nächsten Jahren weiter beobachten.
Genau. Ich glaube auch, wenn wir mal in Standard-Setting-Zyklen sprechen, muss man ja auch sehen, selbst wenn ich jetzt heute sage, jo, wir machen was, dann wird ja sich was materialisieren in bestenfalls 3-4 Jahren. Ja. Also das wird, sieht man jetzt am Intangibles-Projekt, schon das Scoping dauert 2 Jahre vom Projekt. Von daher, es ist, also ich glaube, deswegen kann man das guten Gewissens sagen. Ich glaube bloß, wenn man jetzt das sozusagen einfrieren würde, ich glaube, dann würde dieser Impuls, der jetzt vielleicht etwas langsamer läuft, als man vor 5 Jahren erwartet hätte, der würde komplett einschlafen und dann steht man in 10 Jahren da und sagt, eigentlich müssen wir mal was zur Connectivity machen. Ja, das ist, glaube ich, deswegen ist es natürlich für IFAC relativ bequem, es in Richtung ISB zu schieben oder ISSB zu schieben, weil man das erstmal selbst zum Hof hat und eigentlich, ja, klar wird, man selbst kann eigentlich gar nichts richtig dran machen, weil man keinen Auftrag hat. Bin mal gespannt, was aus der Agenda-Konsultation, weil der IASB oder ISSB, beide, egal wer, die werden ja konsultieren, da wird es ja dieses Jahr müssen wir konsultieren. Ja. Mal gucken, aber irgendwann brauche ich ja erstmal einen neuen Chair, ja.
Genau.
konsultieren kann. Oder sie konsultieren kann. Deswegen, ich glaube, dann wird man auch nochmal die Priorisierung sehen, Lothar, weil was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn ich heute fragen würde, bei vielen Themen, die vor 5 Jahren relevant waren, die würde man heute sagen, das ist ja das, was wir dem ISB zum Beispiel schon lange vorgeworfen haben, dass seine Planungszyklen zu breit sind und dass er dann sich zurückzieht auf die alte Zeit sozusagen. Ja. 5 Jahre Planungshorizont. Das kann man, glaube ich, gut
aufgegangen. Christina, gibt es da weitere Fragen, wo du mal ein initiales Feedback, also wir werden eine Stunde wahrscheinlich nicht alles schaffen.
Kapitel 2 ist ja ein relativ, ist noch ein Kapitel 3 ist ein relativ kurzes Kapitel, weil Kapitel 3 ist im Grunde genommen ja das extra Dokument mit den Beispielen, mit den 17 Beispielen zur Konnektivität. Und was aber Kapitel 3 enthalten, ist eine sehr übersichtliche Tabelle, wie nochmal dargestellt wird, an den Beispielen, welche Art von Konnektivität dargestellt wird. Und praktisch, wie diese Art von Konnektivität, diese Anpunkte zusammenspielen. Dann können wir auf die Fragen gehen. So, insofern ist die Frage, wenn Sie in die Beispiele und Ihren Beispiele reingeschaut habt, ist, findet ihr die Beispiele hilfreich für Konnektivität? Sind es besondere Themen, die hilfreich sind? Also sind es zum Beispiel, wir haben vorhin gesehen, Jens hatte gesagt, wir haben viele Beispiele zu Consistency und Kohärenz. Die zweite Frage B ist auch nochmal, welche sind besonders nützlich aus eurer Unternehmensperspektive oder insbesondere aus der Nutzerperspektive? Also welche Konnektivitäten in diesen 6 Arten, die wir vorgestellt haben, sind für euch die bedeutsamsten? Gibt es dazu Meinungsäußerungen?
Das ist nicht Ausdruck dessen, was wir vorhin gerade eben diskutiert haben, mal sagen, was ist uns im Hintergrund wichtig, oder?
Ja. Das ist nochmal konkreter sozusagen. Also, zwischen den 6 Arten sind ja doch Unterschiede gegeben. Sehen uns ja dann eher so bei Konsistenz.
Wenn du es als Nebenbedingung zur Standardsetzung formulierst, es bestimmte Anforderungen, wenn man es ein bisschen weiter schrauben würde, ambitionslos wird, dann auf andere Beispiele. Was heißt, genau. Jetzt sind wir noch 4 und 5, ne?
Genau. Kapitel 4 ist insbesondere, dass man sich in den Berichten nochmal angeschaut hat,
welche Trends und Schwerpunkte von Konnektivität es bereits gibt und dass man hier eine Analyse lernt und sicher Wissen gemacht hat und vor allem, dass man sich nochmal ausgeschreibt hat, zwar die hohe Idee, wo man hat, dass die Benutzer nennt, wie einzelne Nutzer dieses Konnektivität bewerten hinsichtlich Usefulness von Informationen. Dann können wir zur Frage gehen, zu kategorisieren. Hier geht es auch nochmal darum, wie man praktisch diese Zusammenfassung der Ergebnisse, die sowas ist ja schon an Konnektivität in den Berichten vorliegt, diese Betrachtung, ob das sich deckt mit euren Erfahrungen, wenn ihr in eure Berichte schaut oder in die Berichte anderer Unternehmen. Mein Eindruck ist, dass das ganz gut reflektiert. Doch einige deutsche Unternehmen in der Stichprobe drin. Da ist nochmal Frage B. Wir können zum Beispiel die Handlungsfelder zu Konnektivität berichteter Informationen adressiert werden. Also, wie sieht es hier aus, Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen? Die letzte Frage adressiert sich explizit nochmal an den Nutzer. Falls die Nutzer von Informationen geschätzt sind, stimmen sie der vorläufigen Rückmeldung der Nutzer die konnektive Informationen zu oder nicht? Bitte erläutern Sie, inwiefern die Konnektivität berichteter Informationen Ihre Unternehmensanalyse verbessert. Wir könnten vielleicht auch nochmal auf die Fragen und Antworten wollen mit der DV-Ordnungsaufgabe zum Beispiel. Oder vielleicht wollen wir hier noch eine Meinung. Okay. Stelle ich noch kurz das nächste Kapitel vor, das spannendste Kapitel. Frau Sven. Hier geht es insbesondere darum, dass der Mitarbeiterstand am FAQ sich nochmal überlegt hat, welche Ansätze gibt es, um Konnektivität voranzutreiben, zu stärken. Das Kapitel ist unterteilt in zwei Unterkapitel. Das ist einmal die Perspektive aus der Standardsetzung, also von uns, von DSC, und die im regulatorischen Bereich mit tätig sind. Und hier ist auch nochmal das Thema, was wir vorhin schon hatten, die Frage praktisch zur Abgrenzung von Jahresabschlussgrenzen praktisch. Wo gebe ich Informationen, was soll in den Jahresabschluss? Und von dieser Frage, wie ich den Jahresabschluss abgrenze, ist natürlich dann auch wiederum die Frage ab, was kann ich bei wem geben, in welcher Form. Das wurde in den Arbeiten bei etwa sehr intensiv und ausführlich diskutiert. Das wurde, glaube ich, auch immer deutlich kürzt, das Kapitel, da gab es schon mal deutlich längere Fassungen, wo auch nochmal wirklich grundlegend und wertmäßig auch gearbeitet wurde, aus welchen Bestandteilen der Jahresabschluss besteht, was wo drin steht, um praktisch nochmal zu differenzieren, welchen Teil kann ich auf was verweist. Und da aus diesen Diskussionen sind insbesondere, glaube ich, noch diese Ankerpunkte entstanden, dass man dann identifizieren konnte, nur wenn ich im Cashflow regnet, das habe, dann kann ich das mit der Anwendung verbinden. Und dann der zweite große Abschnitt da in dem Kapitel 5 zur Verbesserung sind nochmal den Umgang mit unterschiedlichen Detailierungsgraden. Und dann im zweiten Unterabschnitt geht es praktisch dann nochmal von anderen verschiedenen Stakeholdern zu adressierende Fragestellung. Hier geht es nochmal um das wichtige Thema Berichtsgrenzen, das hatten wir auch schon mal gesprochen. Dann geht es nochmal um den Bereich Stärkung von Konnektivität in organisatorischen Prozessen. Und nochmal das große Thema Digitalisierung, was hier im fünften Kapitel angesprochen wird. Stärkung von Konnektivität und organisatorischen Prozessen ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung, hat mir vorhin auch schon eingangs nochmal angesprochen, dass das eine ganz wesentliche Rahmenbedingung ist. Dann können wir auf die Fragen gehen. Genau, und hier ist die Frage zur Abgrenzung des Jahresabschlusses. Hier in Randnummern 512 bis 543 wird argumentiert, dass eine Klarstellung der Abgrenzung des Jahresabschlusses in Bezug auf die Berichterstattung nicht erfassbar immaterieller Vermögenswerte, nachhaltigkeitsbezogener Verpflichtungen für künftige Investitionen sowie Synergien aus Unternehmenszusammenschlüssen im Abschluss ein Förderfaktor für Konnektivität sei. Stimmen Sie zu oder nicht, erläutern Sie bitte warum. Also hier macht sich FBAC nochmal insbesondere auch Gedanken,
Er fragt, das kennt ihr auch, hat ja ein Diskussionspapier zu immateriellen Ressourcen herausgegeben und hat sich dort die Frage gestellt, die immateriellen Ressourcen, die wir nicht im Bericht haben, wo weise ich die idealerweise am besten aus im Jahresabschluss oder in anderen Berichtsstandteilen? Damals hätte man da keine eindeutige Antwort drauf bekommen. Hier wird die Frage nochmal relativ ausführlich wieder aufgeworfen. Und es wird sicher gefragt, immaterielle Ressourcen, wo gehören, praktisch, wann gehören sie in den Jahresabschluss und wann gehören sie in die anderen Bestandteile und wie kann ich dann Konnektivität schaffen, je nachdem, wo ich es ausweise. Also insbesondere dann auch nochmal, wenn ich halt im Jahresnachhaltigkeitsbericht zum Beispiel Informationen habe über mein Human Capital, dann beeinflusst das natürlich hier die Konnektivität und die Arten der Konnektivität. Wenn ich praktisch bei der Business Combinations meine Workforce nicht aktivieren kann und das ein Goodwill ist, dann sozusagen gibt es dort wieder Potenzial, das Ganze offen zu legen und zu zeigen, wie das zusammenspielt, die Höhe des Goodwills. Das sind halt die Sachen, die hier diskutiert werden. Und insofern vertritt das Diskussionspapier hier dann die Auffassung, dass wenn ich sehr klar abgrenze, wo welche Informationen zu geben sind, ich natürlich damit die Konnektivität verbessern kann.
Kurz nochmal eine Verständnisfrage. Gibt es tatsächlich Nachhaltigkeitsbezogene immaterielle Vermögenswerte? Also wie ist das englische Original dazu?
Non-Sustainability-Related
Immaterial Resources oder Assets?
So ist es.
Weil das mit CSRD kommen, weil ursprünglich scheinen sie auch noch Nachhaltigkeit.
Ja. Also das sagt jetzt, dass das Delta praktisch, was durch CSRD als Angabe, qualitative Angabe zu finanziell induzierten immateriellen Vermögenswerten haben. Also da gibt es ja soweit, wenn man jetzt sagt, Berichterstattungspflicht dann im Lagebericht zu, oder muss ich ja wieder alles bitte. Ich versuche es jetzt mal gerade nochmal für mich umzulegen, was auf einmal Sustainability Related bedeutet. Also wenn wir jetzt sagen, es gibt eine Angabe im Lagebericht qualitativer Natur zu immateriellen Vermögenswerten, die werden nicht angesprochen jetzt hier. Oder wird das auch mit drin? Wäre das ja mit drin?
Ich glaube, das war aber auch nur thematisch an die Nachhaltigkeit bezogen.
Oder ging es eher darum, sozusagen Nachhaltigkeit induziert ungefähr, dass das dann irgendein Kapital, kann man jetzt mal sagen.
Da mit dem Nachhaltigkeitsbezug kommen Sie, weil wir das Konnektivitätsthema wollen. Also das Kapitel ist so im Prinzip stark im Argumentationsaufbau. Wir wollen wissen, wo wir praktisch nicht finanzierte immaterielle Ausweichen.
Nicht berichtete bislang. Also ich glaube,
nicht
ich glaube, wir denken immer ein bisschen alles, was passiert schon in der Finanzberichterstattung, außer die Nachhaltigkeitsbezogenen, weil das nicht gern der Finanzbericht wird. Das ist, glaube ich, wird manchmal trennschärfer unterschieden, als es realiter ist. Ja. Meint, das war auch ein spezifischer Wunsch des SAB, das aufzunehmen. Im Bargain-Sinne.
Ja, vor allem gibt es halt praktisch dann eine Seite zwei Abbildungen, an denen die These oder der Vorschlag gemacht wird, dass alles das, was nutzerrelevant ist,
ja,
in den Jahresabschluss soll. Also hier eine ganz klar, zu den Jahresabschluss zu
bringen. Nutzer heißt aber ein finanzieller Nutzer. Okay. Gibt es dazu Ideen? Ich habe schon ein intellektuellen Anlaufproblem zu verstehen, was Sie dort gemeint haben.
Weil die Diskussion ja auch im Endeffekt, ich habe so ein Problem damit, wie kann etwas schon ist, aber mich nicht halten, weil ich nicht qualifizieren kann. Nur für große Führer einen Empfänger. Das ist wirklich auch viel. Kannst du es qualifizieren, kann ich auch nicht herleiten. Klar, ich mache dieses Geschäft. Ich habe Wir hatten vorhin die Diskussion, es gibt Kunden, ja, potenzielle Kunden, oder auch nicht potenzielle Kunden, wenn ich aber nicht qualifizieren kann, was es wertmäßig ausmacht, das Unternehmen. Und im Endeffekt auch keiner, wird es auch kein Leser irgendwas. Und wenn ich sage, ich kann es quantifizieren, dann wird es auf meine Sicht auch nie mehr
ausgeführt. Ja. Und die wollen ja nur wissen, ob es ein Förderfaktor nun für Konnektivität war. Ja. Förderfaktor, oder muss auch der Zunge zergehen lassen.
Mit den Synergien aus Unternehmenszusammenschlüssen ist auch was drin wegen dem Projekt beim IASB, was ja auch durchaus kritisch gesehen wird mit diesen Angaben zu Synergien aus Unternehmenszusammenschlüssen. Das ist ja auch wieder sowas, was da liegt, angeblich die User stark einfordern, weil sie sagen, sie können sich teilweise die Kaufpreise nicht erklären aus ökonomischer Sicht. Und dann muss es ja aus den Synergien kommen.
Ich fand die Landschaft nicht so überzogen.
Das ist auch das meiste, da haben wir auch am meisten rumdiskutiert.
Weil das Gefühl sollte unbedingt thematisch rein, weil sie das Thema Platzierung, wo wir bloß nochmal wollten, was kein
bisschen Konditivität. Ja, das Lokationsthema, genau. Das ist ja.
Damit ich Thomas nicht die Zeit nehme, würde ich vorschlagen, ich nehme das mit, ich entwerfe eine Stellung nach und die letzte Frage mal einfach noch auf der nächsten Sitzung.
Die machen wir nochmal mit dem Trichter, genau, ein paar Scheiße. Also ich habe auch den Eindruck, wir werden so viele Diskussionen teilweise geführt. Aber
ja,
kann man vielleicht zum Beispiel eine Antwort reinbasteln. Sie, dann ganz herzlichen Dank erstmal auch nochmal Ihren Sterger, Christina, für die Vorstellung und